Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von OVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit Ralf Denk, dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe, das größte und erfolgreichste Radsportteam Deutschlands, durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@ovbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Es ist Mittwoch, der 2. Juli. Am Samstag geht es endlich los mit dem Radsport-Highlight des Jahres. Höchste Zeit, dass wir über das sprechen, was uns ab dem 5. Juli erwartet. Und damit auch höchste Zeit für eine neue Staffel von Inside Red Bull Bora Hansgrohe. Es ist die 6. Staffel. Ich bin Tobias Ruf von OVB Media in Rosenheim und begrüße wie in jedem Jahr den Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe. Damit hallo und servus an Ralf Denk.
Hallo und schöne Grüße nach Rosenheim.
Jawohl, Ralf, ich habe es gesagt, es ist Mittwoch, es ist 11.30 Uhr, in wenigen Tagen geht es los. Ralf, du bist ein alter Hase, was die Tour de France angeht, aber verspürst du dennoch jetzt so kurz vor dem Start eine Art Anspannung, Vorfreude? Nimm uns mal mit, wie geht's dir?
Ja, ich bin gerade auf dem Weg nach Nordfrankreich, mache das Traditionelle mit meinem Auto, wenn es irgendwie geht. Und wir freuen uns, wenn es am Samstag losgeht. Wir haben jetzt die nächsten Tage noch ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen Training, ein bisschen, bisschen was für die Medien, für die Partner. Und dann ist aber doch am Samstag jeder, und nicht nur die Rennfahrer, sondern jeder froh, wenn der Startschuss fällt und die erste Etappe am Weg ist.
Das heißt, du merkst schon auch, es ist immer wieder eine besondere Zeit, auch für dich.
Nein, die Tour de France ist die Tour de France, das größte Radrennen der Welt. Und auch für uns als Team, für unsere Partner, wahnsinnig wichtig, weil hier generieren wir den größten Werbewert. Und läuft die Tour erfolgreich, dann generieren wir hier 80% von unserem jährlichen Werbewert. Läuft sie nicht so gut, liegen wir auch immer noch bei circa 60%.
Okay, das sind ja beeindruckende Zahlen. So, Ralf, am Montag wurden die Trucks beladen. Die sind schon angekommen oder auch noch auf dem Weg? Wie ist da der Stand?
Nee, die sind gestern Abend schon alle angekommen und die haben vermutlich jetzt auch schon alles aufgebaut. Und wir haben ja einen Bus dabei, also wo die Rennfahrer quasi von A nach B fahren, wenn sie nicht Radrennen fahren. Wir haben einen Materialtrag dabei, wir haben aber auch einen Küchentrag dabei. Und die Infrastruktur steht am Hotelparkplatz und heute im Laufe des Tages treffen auch die Rennfahrer dann eben per Flugzeug ein.
Wie sieht jetzt der Zeitplan noch aus, bis es am Samstag dann losgeht?
Ja, wir haben in den nächsten Tagen eben noch die Teampräsentation. Die ist traditionell immer sehr, sehr gut besucht. Wir haben noch einen Medical Check, wir haben noch eine Pressekonferenz, wir haben aber natürlich auch noch Training am Donnerstag und am Freitag und dann am Samstag Rennroutine und es geht los.
Jawohl, da freuen wir uns schon drauf. Dann schauen wir uns doch zunächst, bevor wir dann natürlich ausführlich über Red Bull Bora Hansgrohe sprechen, schauen wir uns zunächst mal die Strecke an. Kurze Eckdaten von mir, das Wichtige, die Einschätzung von dir, hören wir uns dann gleich an. Also 3.340 Kilometer werden gefahren. Wir sind nur in Frankreich unterwegs, auch eine Besonderheit. 7 Flachetappen, 6 Etappen in hügeligem Gelände, 6 Bergetappen mit 5 Bergankünften, 2 Einzelzeitfahren werden gefahren. Das steht auf dem Papier, aber Papier ist dann doch anders als Straße. Wie schätzt du die diesjährige Streckenführung denn ein?
Ja, die hat es schon in sich. Wie gesagt, Besonderheit nur in Frankreich. Nicht mehr Andorra ist drin, wo wir traditionell ja eigentlich immer mal wieder durchgefahren sind. Aber ja, wir werden uns arrangieren mit 100% Frankreich. Und wir teilen die Tour de France eigentlich in 2 Teile. Und wir schauen eigentlich aktuell nur auf den ersten Teil. Der erste Teil findet in Nordfrankreich statt. Es geht dann an den Atlantik raus, in die Normandie, runter in die Bretagne. Und traditionell windanfällig, oft mal nicht ganz so heiß, vielleicht wie es aktuell bei uns ist. Auch mehr Häufigkeit für Regen. Und sollte das Wetter jetzt nicht Kaiserwetter sein, dann wird es eine große Rolle spielen und wird das Feld sehr, sehr nervös machen. Und ganz ehrlich, glaube ich, da spreche ich für alle Teams, nicht nur für uns. Die Teams sind auch von den ersten Tagen in Nordfrankreich nervös, weil eben auch die Straßen recht schmal sind, auch nicht immer im besten Zustand sind. Und es ist die Tour. Es stehen massiv Leute am Streckenrand. Und die, wo die Rennfahrer auch pushen. Es ist ein irre Geräuschpegel für die Rennfahrer an sich. Und das macht's Feld natürlich auch nervös. Und jeder hat so ein Stück weit Angst, in den ersten Tagen auch zu stürzen.
Und das heißt, ich höre schon auch raus, man richtet die Taktik jetzt auch wirklich darauf aus, zu sagen, Leute, wir müssen echt mal schauen, dass wir da überhaupt gut durchkommen durch diese erste Woche.
Genau, deswegen brauchen wir jetzt auch noch nicht Richtung massiv zentral schauen, Richtung Pyrenäen oder Richtung Alpen, sondern volle Konzentration ist zuerst mal auf die ersten Etappen, zumindest mal bis zum Zeitfahren. Das ist in der ersten Woche das erste Zeitfahren, aber bis dahin sollten wir uns wirklich auf die Etappen konzentrieren und für das ist auch unsere Mannschaft hoffentlich gut gerüstet.
Und wenn man dann durch diese erste Woche jetzt gut gekommen ist, wie geht es von der Einschätzung her dann weiter?
Ja, dann haben wir eine richtig schwere Etappe im Massiv Central. Und dann geht es in die Pyrenäen mit den üblich verdächtigen Berge, Tourmalet und so weiter. Und dann kommt der Riese der Provence, der Mont Ventoux. Und dann noch zwei schwere Alpenetappen. Also es ist alles drin, was es so fast bis auf die Vogesen an Gebirgen gibt in Frankreich. Und ich würde mal sagen, ist schon eine ausgewogene, aber auch eine schwere Tour de France.
Genau. Schlussetappe wieder in Paris, allerdings ein bisschen modifiziert. Wird man noch ausführlich drüber sprechen. Was sagst du dazu, dass man diese Erfahrungen von Olympia 24 mit Montmartre jetzt auch in die Tour im Endeffekt integriert hat?
Im Endeffekt waren es mega Bilder bei der Olympiade, als das Olympische Straßenrennen über den Pariser Hausberg quasi geführt hat. Jetzt will man die Tour de France Schlussetappe auch da drüber führen. Und es gibt geteilte Meinungen. Es gibt Rennfahrer, die sagen, mega Add-on, weil es halt ein Spektakel ist. Aber es gibt vor allem die Rennfahrer, die wo hoffen, nach Etappe 20, also eine Etappe vor Paris, steht das Klassement. Und wir können quasi Schau laufen in Paris und wir fahren nur noch einen sehr prestigeträchtigen Sprint zum Ende. Aber im Endeffekt machen auch die Rennfahrer das Rennen. Und ich bin echt gespannt, wie die Rennfahrer mit dem neuen Pariser Hausberg umgehen.
Genau, geben wir dem Ganzen eine Chance. Aber Paris ist noch sehr, sehr weit weg. Jetzt kommen wir zuerst mal zu dem, was uns ab Lille erwartet. Und kommen wir dann auch natürlich zu deinem Team, zu Red Bull, Bora, Hansgrohe. Bevor wir das Aufgebot und die jeweiligen Rollenverteilungen durchgehen, würde ich von dir gerne wissen, wie fällt denn das bisherige Fazit der ersten Saisonhälfte aus? Der Umbruch bei euch war doch sehr, sehr groß. Nimm uns mal mit, wie ist das erste Halbjahr denn gelaufen?
Ja, rein sportlich, wenn man zu den Profis schaut, also wir haben ja noch zwei Rookie-Teams, U23 und U19, aber wir sprechen ja heute über die Profis. Da wären wir gerne ein Stück weiter, da machen wir auch keinen Hehl draus. Und wir haben sehr, sehr viel in Infrastruktur investiert, in Teilbereiche, Engineering, in Mental Performance, aber auch in Nutrition. Diese Konzepte stehen, aber vielleicht dauert es noch ein Stück weit, bis wir da auch die Früchte ernten können. Und der Giro Italia war sehr rot markiert bei uns im Kalender. Leider musste Primož Roglič den Giro Italia frühzeitig durch Sturz verlassen. Wir haben noch versucht, das Beste daraus zu machen. Nico Tenz hat einen sensationellen Etappensieg beim Giro Italia errungen. Der junge Italiener Giulio Pellizzari wurde schlussendlich Sechster. Aber im Endeffekt haben wir uns vom Giro d'Italia mehr erhofft, genauso wie für die großen Frühjahrseintagsklassiker. Auch hier haben wir eine sehr, sehr junge Mannschaft letztes Jahr zusammengestellt. Die hat vielleicht noch nicht ganz so gut funktioniert, aber ich bin überzeugt, dass das in den nächsten Jahren kommen wird. Im Endeffekt würde ich schon sagen, das Projekt ist on track, aber es ist deutlich größer. Es sind viel, viel mehr Personen involviert wie in der Vergangenheit, als unsere Mannschaft nur Borger-Hansgrohe geheißen hat. Und somit müssen die kleinen Zahnrädchen an denen, wo wir jetzt arbeiten, noch besser, vielleicht mittelfristig, langfristig ineinandergreifen. Aber trotzdem bin ich sehr optimistisch, dass wir jetzt eine gute Tour de France fahren werden.
Genau, und bei der U19 und U23 läuft es ja sehr gut, da sprechen wir heute nicht drüber, werden wir aber im Laufe der Tour de France tun und da kannst du uns dann genauere Einblicke geben. So, kommen wir zum Kader, kommen wir zu eurem Touraufgebot und fangen mit dem Kapitän an. Das ist Primož Roglič. Ihr habt in eurer Pressemitteilung, als der Kader vorgestellt wurde, als Ziel ausgerufen, dass das Podium anvisiert werden soll. Im letzten Jahr war die Herangehensweise ein bisschen offensiver, da hat man auch vom Toursieg gesprochen. Woher kommt denn jetzt so ein bisschen die defensivere Ausgangslage?
Ja, da gibt es zwei Gründe dafür. Erstens einen auf einem anderen Level fahrenden Tadej Pogacar. Wenn man sich mal so seine Saison bis dato anschaut, unantastbar bei allem, was er gemacht hat, gell? Sowohl bei den Frühjahrsklassikern als auch jetzt zuletzt beim Kriterium du Dauphiné. Und das wird der Mann sein, den es zu schlagen gibt. Und ich sage es jetzt mal überspitzt, er kann sich nur selbst schlagen, glaube ich. Er ist in einer derart phänomenalen Verfassung, dass er nur vielleicht mit eigenen Fehlern sich in Gefahr bringen kann. Eigene Fehler sind Stürze, auch wenn er vielleicht für die nichts dafür kann oder Krankheit. Aber wenn nichts anbrennt, wird es mega, mega schwer, ihn zu schlagen. Und deswegen, ja, wir waren schon mal Vierter in der Tour de France mit Emanuel Buchmann in den letzten Jahren. Und wenn wir uns da verbessern Richtung Podium, dann wäre das schon ein großer Erfolg für uns. Und ja, dass Primož der Mann dafür ist, ich glaube, da sollte man keine Zweifel haben, weil er ist ein exzellenter Rundfahrer. Er hat annähernd 100 Profisiege in seiner Karriere erreicht. Und Primož, auch wenn er vielleicht nicht mehr zu den Jüngsten zählt, sollte man immer auf der Rechnung haben.
Bei ihm natürlich wichtig. Wir haben es beim Giro wieder gesehen.
Das war die eine Begründung,
Okay, sorry.
warum dass man nicht so Richtung Sieg ausgerichtet sind. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, die vier Stürze von Primož Roglič beim Giro Italia, die haben auch Spuren hinterlassen. Und es ist jetzt nicht so, man kann sich das nicht so vorstellen, einen Tag nach dem Giro Italia oder am Tag des Ausscheidens saß Primož wieder am Rad und hat die Tour de France vorbereitet. Da waren schon auch noch Wehwehchen, die wo auskuriert werden mussten. Zum Glück waren es keine schwerwiegenden Wehwehchen, aber trotzdem, jeder Sturz hinterlässt Spuren, mental, aber auch körperlich. Und davon musste er sich zuerst mal erholen. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, das war die perfekte Tour de France-Vorbereitung. Also perfekter wäre gewesen, am Podium in Rom und dann Richtung Tour de France zu schauen, aber die Umstände waren eben andere.
Genau. Wie immer, Ralf, als würdest du in mein Folgenskript reinschauen können. Ich wollte über dieses Thema sprechen, jetzt auch im Hinblick gerade auf Woche 1. Dass Primož Roglič öfter stürzt, das ist ja bekannt. Betrifft man jetzt besondere Maßnahmen im Hinblick auf diese erste Woche, die du ja auch als besonders gefährlich angesprochen hast?
Ja, unsere Maßnahme, was wir machen können, ist, dass wir ihn tempofeste Fahrer, die wir auch technisch gut Radfahren können, im flachen Gelände oder im hügeligen Gelände zur Seite stellen. Und deswegen ist auch unsere Aufstellung nicht wirklich berglastig, sondern ist eher für den Support für Primož auf flach und hügeligen Terrain. Und ja, wir können nur hoffen, dass es gut geht und dass er in keinen Sturz verwickelt ist.
Da machen wir doch gleich da weiter. Wer sind denn genau diese Fahrer, die auch die Rolle haben, im Endeffekt Primož da gut durch die erste Woche zu bringen?
Das ist einerseits Mick van Dijk aus Holland, ein Rennfahrer, gute Übersicht im Peloton. Also ist kein Kletterer, ist eher ein Mann fürs flache, fürs hügelige Terrain. Und er gibt für uns das Tourdebüt. Dann haben wir Gianni Moscon, sehr erfahrener Rennfahrer, aber auch eher fürs flache, hügelige Terrain. Ist auch ein sehr charakterstarker Mann, der Ansagen machen kann in der Mannschaft. Dann haben wir den Debütanten aus Neuseeland, Lawrence Pitti. Er ist natürlich mit seinen 23 Jahren super motiviert, seine erste Tour de France für uns zu bestreiten, aber auch eher technisch sehr gut, mit einem guten Überblick im Rennen und aber auch eher fürs flache Gelände. Da haben wir Danny van Poppel, holländischer Meister, viel Erfahrung, mega gute Bike-Handling-Skills und auch sicherlich in der Sprintvorbereitung sehr wertvoll. Und dann haben wir eben auch noch Jordi Moyes, der, wo es ja schon bewiesen hat, auch Tour de France-Etappen im Sprint zu gewinnen. Und das ist der sogenannte Flachland- und Hügel-Support für Primož Roglič.
Das heißt, darauf erstmal der Fokus, aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, zum Beispiel auch für Anfahrer von Poppel, Finisher Jordi Moyes, kann man da im Endeffekt auch dann reagieren und sagen, wenn sich die Gelegenheit ergibt, gehen wir natürlich auch auf Etappensieg.
Definitiv. Und wie gesagt, speziell Jordi Moyes, aber auch Danny van Poppel, das sind Siegertypen. Sie haben in ihrer Karriere schon einige Profisiege eingefahren. Und wie gesagt, eben hat Jordi Moyes die prestigeträchtige Etappe auf dem Champs-Élysées. Und deswegen, wenn die Chance da ist, werden die Jungs schon sprinten.
Okay, schauen wir uns dann an. Gehen wir ein bisschen ins Gebirge. Und da will ich kurz über Alexander Vlasov sprechen, der ja auch schon ein Altbekannter jetzt inzwischen ist, der auch Tourerfahrung schon mitbringt. Seine Rolle wird sich wahrscheinlich, wenn ich es so raushöre, eher in Richtung, wenn diese erste schwierige Woche überstanden ist, dann schlägt wahrscheinlich eher die Stunde und die Zeit von Alexander Vlasov.
Ja, Alexander hinkt mit seiner Form das ganze Jahr schon hinterher. Er hat sich ja letztes Jahr bei der Tour de France verletzt. Er hat sich da so ein Riss in der Ferse zugezogen. Man hat sich dann zuerst fürs konservative Behandeln entschlossen, ist dann auch noch die Vuelta gefahren. Aber nach der Vuelta hat man gemerkt, es wird nicht wirklich besser. Und nach der Vuelta ist er dann doch operiert worden. Das hat sich dann enorm verzögert, auch mit dem Saisonstart. Und deswegen hechelt er so seiner Bestform eigentlich schon das ganze Jahr ein Stück weit hinterher. Und wir hoffen, dass er jetzt bei der Tour de France, er kommt ja über die Tour de Suisse als Vorbereitung, doch wieder an die alten Glanztage anschließen kann. Er selbst war ja auch schon mal Fünfter bei der Tour de France. Und er soll eine wichtige Rolle im Hochgebirge spielen, bei Primož an seiner Seite. Und dann haben wir eben auch noch neben Primož für den Bergsupport Florian Lipowitz.
Genau, über den will ich natürlich jetzt mit dir ein bisschen ausführlicher sprechen. Und ich weiß, dass es den Hörern da draußen auch so geht. Sie wollen natürlich viel wissen über den dritten Debütanten. Also geht mit drei Tour-Neulingen hier an den Start. Er ist der einzige deutsche Fahrer im Aufgebot, heißt Florian Lipowitz, ist 24 Jahre alt und gilt in der Szene bei vielen Experten als ein sehr, sehr großes Talent, eines der größten, das wir in den letzten Jahren im deutschen Radsport hatten. Die Rolle hast du jetzt erstmal geschrieben, dass er Primož auch unterstützen soll im Hochgebirge. Wird er, wenn es denn die Lage zulässt, der Rennverlauf zulässt, aber auch Freiheiten bekommen, selbst zu fahren, was Gesamtwertung angeht, was Etappensiege angeht. Wie viel Freiheiten lässt man sich mit ihm denn?
Das kann man jetzt zu dem Zeitpunkt schwer sagen. Und wie gesagt, oder wie du gesagt hast, er ist Debütant. Und die Tour de France ist die Tour de France. Und deshalb werden wir da mal einfach ihn fahren lassen. Er wird relativ wenig Aufgaben bekommen in der ersten Woche. Dafür haben wir die anderen Jungs, die genannt worden sind. Und dann müssen wir einfach mal schauen, wie er reinkommt ins Rennen. Und ich habe die Woche ja nochmal mit Florian gesprochen. Sein ausdrückliches Ziel ist es, in Paris ankommen. Und ich finde es gut, dass er sich so ein Ziel setzt, das wo realistisch ist, das wo nicht hochgestochen ist. Und wir werden ihn bei dem Weg bestmöglich unterstützen. Wenn er dann ein Stück weit auch noch Primož unterstützen kann, ist das schön. Aber wir haben jetzt keine Erwartungshaltung. Man muss ganz klar verstehen, sein ausgesprochenes Saisonziel war das Kriterium die Dauphiné. Das war der Peak seiner Saison. Und er ist der Dritte geworden hinter Pogacar, hinter Vingegaard. Das ist ein phänomenal gutes Ergebnis für einen Quereinsteiger, wie es er ist. Er kommt vom Biathlon. Und vielleicht ist er auch mit seiner Form schon ein Stück weit über dem Punkt. Aber das ist auch nicht schlimm für uns, sondern wir wollen ihm die Gelegenheit geben, bei der Tour de France dabei zu sein, reinzuschnuppern. Und vielleicht wird er wichtig für uns als Mannschaft, aber er soll zuerst auch mal ja da sein für die Mannschaft und auch den Tour de France Flair aufsaugen und bei ganz geringer Erwartungshaltung von unserer Seite, weil, wie eben erwähnt, sein Key-Rennen war das Kriterium die Dauphiné.
Du weißt aber natürlich, wie das Spiel läuft, und da ist Deutschland auch immer in einer exponierten Rolle, dass, wenn es dann einen Local Hero gibt, einen Fahrer eben aus Deutschland, der so jung ist, der ja gezeigt hat, dass er beim Kriterium de Dauphiné auch echt mit den Besten mitfahren kann, dann wachsen hier die Hoffnungen und Erwartungen, die sprießen aus dem Acker, der vorher relativ trocken war, und ganz schnell ist der Hoffnungsacker grün und blühend. Verspürt er denn selber ein bisschen Druck, oder wie wird das, wie nimmst du es wahr? Ist das Interesse größer? Sind die Anfragen höher, weil eben diese Situation doch ja so besonders ist? Wie schätzt du denn diese Drucksituation rund um ihn ein? Was sagt er dazu? Wie empfindest du es?
Also er ist ja sehr, ja, sehr realistisch. Er freut sich natürlich auf die Tour. Er macht jetzt nicht den mega nervösen Eindruck, aber er ist ja mental, glaube ich, ready. Er ist bei der Sache. Und deshalb mache ich mir da jetzt keine Sorgen, dass ihn das überfordert. Und wie nochmal gesagt, er soll einfach mal losfahren und wir werden schauen.
Okay, gut. Und wir werden es begleiten. Ja, nach der enttäuschenden Tour im letzten Jahr hast du ja auch dann offen so eingestanden. Wie sind denn die Ziele für dieses Jahr gesetzt? Primož Richtung Podium hatten wir schon gesagt, oder aufs Podium. Was sind weitere Ziele, die ihr habt?
Ja, wir würden gerne einen Etappensieg mitnehmen, aber so sage ich einmal, die Etappensiege sind mittlerweile ja auch richtig hart umkämpft. Und das ist kein Selbstläufer. Letztes Jahr haben wir keine Etappe gewonnen beim Giro Italia. Jetzt haben wir dieses Jahr eine gewonnen, auch letztes Jahr noch bei der Vuelta sogar drei. Und ja, wir werden fighten. Wir wollen ein Stück weit auch einen attraktiven Radsport bieten, und wir wollen sichtbar sein und präsent sein. Und dann denke ich, dass die Erfolge auch von alleine kommen.
Okay. Wenn das Ganze passiert, jetzt am Samstag geht es los, wird der ein oder andere, der es noch nicht gesehen hat, sich ein bisschen die Augen reiben und denken, ja, was für ein Trikot trägt denn Red Bull Bora Hansgrohe? Ihr habt nämlich gestern am Dienstag ein Special-Trikot für die Tour de France vorgestellt. Wie sieht das aus? Was steckt dahinter?
Steckt viel Frankreich dahinter. Wir wollen die Tour de France Frankreich honorieren. Und das machen wir aus der Warte, weil wir selbst, ich glaube, eins der wenigsten oder eins der Teams sind, die wo am wenigsten französischen Einschlag haben. Bei uns im Betreuer oder unter den Betreuern, wir haben keinen Franzosen, wir haben als Rennfahrer keinen Franzosen. Wir sind eher, sage ich einmal, deutsch, auch Richtung ehemaliger Ostblock oder Italien ausgerichtet. Aber wir haben sehr, sehr wenig französischen Einschlag, was ungewöhnlich ist für ein Radsport-Profi-Team. Und deswegen gebühren wir dem Land Frankreich, der Tour de France, mit unserem speziellen Design, das angelehnt ist an die Fußballnationalmannschaft von Frankreich.
An die Equipe Tricolore. Und dieses
Ja.
Trikot wird auch die ganze Tour getragen, richtig?
Ja, richtig.
Okay, super. Geht's in den Shop von Red Bull Boranskoe, da kann man das Trikot schon kaufen und bestellen. Schaut es euch an. Mir persönlich gefällt es sehr, sehr gut. So, Ralf, dann sind wir mit euch jetzt erstmal soweit durch. Lass uns kurz über die Favoriten sprechen. Über Pogacar haben wir schon geredet. Jetzt gibt's Jonas Vingegaard, der Tadej Pogacar schon zweimal geschlagen hat. Du sagst, Pogacar in dieser Form, Verfassung kann sich eigentlich nur selber schlagen. Auch ein Vingegaard auf Top-Level gegen den Pogacar auf Top-Level siehst du eher pro Pogacar, richtig?
Ich sehe es so, wenn ich auch durch die Mannschaft schaue, erscheint mir die Mannschaft UAE Emirates ein Stück weit stärker, ausgeglichener wie die Wismar-Lisa-Bike-Mannschaft. Aber das ist eben meine persönliche Wahrnehmung. Und schlussendlich werden wir dann schauen, ob ich recht habe.
Weitere Namen, wenn es um die Gesamtwertung geht?
Ich hoffe, dass wir eben genannt werden in den nächsten 3 Wochen. Des Öfteren. Wer st wahnsinnig stark gefahren ist, war João Almeida. Er hat die Tour de Suisse erst vor kurzem, also letzte Woche, gewonnen. Er kommt auch aus dem Team UAE Emirates, aber sollte mit Pogacar irgendwas sein. Er ist sicherlich mehr als ein guter Ersatzkapitän. Und ansonsten muss man schauen. Vielleicht auch findet auch Felix Gall ein gutes Bein. Er hat auch eine sehr, sehr gute Tour de Suisse gefahren, auf Platz 4 belegt. Und ja, es werden auch wieder ein, zwei auf den Boden kriechen, die wo man jetzt vielleicht noch nicht am Schirm hat. Und aber das macht die Tour de France auch schlussendlich aus.
Genau, und Remco Evenepoel, letztes Jahr Dritter, den hat man jetzt noch nicht explizit erwähnt, aber der gehört ja zwangsläufig auch zu den Namen dazu, wenn es um die Gesamtwertung geht.
Ja, ich habe Remco Evenepoel jetzt extra nicht genannt,
Aha,
weil
okay.
er war ja beim Kriterium du Dauphiné jetzt nicht so in Verfassung, wie er sich das vielleicht auch selbst erhofft hat. Und er hat auch einen schweren, schweren Sturz ja, zu managen gehabt diese Saison. Der ist vom Auto angefahren worden und was man so lesen konnte, war er lange Zeit gar nicht am Rad. Er kam dann zwar schnell zurück bei den belgischen Eintagesrennen, aber jetzt beim Kriterium du Dauphiné hat man doch schon gesehen, es fehlt noch ein Stück, weil ich würde es mir wünschen für ihn, wenn er wieder auch Richtung Podium fahren kann. Aber persönlich glaube ich, wird es nicht einfach, weil er eben so lange verletzt war.
Okay, alles klar. Gut, vielen Dank dafür, Ralf. Jetzt schauen wir auf die erste Etappe voraus, die, wie gesagt, am Samstag gefahren wird. Sie startet in Lille. Ziel ist auch in Lille. 185 Kilometer werden gefahren. Drei Anstiege der vierten Kategorie. Der Tourchef Christian Prudhomme rechnet mit einem Massensprint. Mit was rechnet der Teamchef von Red Bull Boranskoe?
Ja, ebenfalls mit einem Massensprint, weil es geht um das gelbe Trikot. Also die erste Etappe ist ja nochmal prestigeträchtiger als jetzt der zweite, dritte, vierte, fünfte Etappe, wo vielleicht schon größere Zeitabstände da sind, wo die Sprinter nicht mehr nach Gelb greifen können. Und das ist eine einmalige Chance für die ganz schnellen Jungs. Und ich sehe da speziell Tim Melier. Er ist Westflame, das ist in der Grenzregion Belgien-Frankreich. Für ihn fast Heimrennen. Er kann vor heimischem Publikum um Gelb sprinten. Natürlich wird die Mannschaft Lidl Trek mit Jonathan Milan gnadenlos dagegenhalten. Aber das sind für mich so die zwei großen Favoriten für die Samstagsetappe und das erste gelbe Trikot.
Und wenn eine Lücke aufgeht, wenn sich eine Chance gibt, Van Poppel fährt an, Moyes zieht durch. Also ihr werdet schon ein Auge drauf richten auch, oder?
Wir träumen jetzt einfach mal.
Okay,
Ja.
gut. Dann träumen wir. Am Samstag müssen wir aber wieder aufwachen, denn dann beginnt die Tour de France. Und ich und vor allen Dingen die Hörer sind jetzt dank dir, lieber Ralf, bestens vorbereitet auf das, was uns ab Samstag erwartet. Und ab Samstag gibt es dann auch, wie ihr es aus den letzten Jahren kennt, nach jeder Etappe eine Folge zur Etappe mit Hintergrundthemen und mit einem Ausblick auf den kommenden Tag. Und das haben wir nur dir zu verdanken, lieber Ralf. Darauf freue ich mich. Wir hören uns dann am Samstag nach dem Tourstart in Lille wieder. Bis dahin beste Grüße auf dem Weg nach Frankreich und danke natürlich für die Vorschau, die wir heute aufgezeichnet haben.
Sehr gerne bin ich wieder an Bord und freue mich auf die nächsten 3 Wochen und schöne Grüße zurück.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.